Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Präsidenten, meine Damen und Herren, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine große Ehre, hier vor Ihnen sitzen zu dürfen und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und noch dazu eine ganz neue Erfahrung. Ich bin nicht nur zum ersten Mal in diesem schönen Land, sondern zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. Nach den ersten Eindrücken kann ich Ihnen aber sagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Mir gefällt es hier sehr gut, es ist sehr schön hier, ich werde wiederkommen. Herzlichen Dank. Mein heutiges Thema soll sein, so wurde es mir gesagt, das Revisionsrecht in Deutschland. Das ist eine sportliche Aufgabe. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass mir hierfür gerade einmal 20 bis 30 Minuten zur Verfügung stehen. Das eine Revisionsrecht, das gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Denn Sie wissen vielleicht, wir haben in Deutschland 5 eigenständige Gerichtszweige, 4 Fachgerichtsbarkeiten und die sogenannte ordentliche Gerichtsbarkeit. So befasst sich die Arbeitsgerichtsbarkeit etwa mit den arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, die Finanzgerichtsbarkeit mit den steuerrechtlichen Auseinandersetzungen, die Sozialgerichtsbarkeit mit den sozialrechtlichen Streitigkeiten, die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit den verwaltungsrechtlichen Sachen. Und ich selbst komme aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Sie ist zuständig für das Straf- und für das Zivilrecht. Jede dieser Gerichtsbarkeiten hat ihren eigenen obersten Gerichtshof des Bundes und damit ihr eigenes Revisionsgericht. Und für unsere Tagung vielleicht noch wichtiger, jede Gerichtsbarkeit hat ihre eigene Verfahrensordnung, nämlich das Arbeitsgerichtsgesetz, die Finanzgerichtsordnung, das Sozialgerichtsgesetz, die Verwaltungsgerichtsordnung und für die ordentliche Gerichtsbarkeit, das sind sogar 2, die Strafprozessordnung und die Zivilprozessordnung. Und jede dieser Verfahrensordnungen hat eigene Vorschriften zur Revision. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten. Bisweilen verweisen die Verfahrensordnungen auch aufeinander. Aber jede Verfahrensordnung hat auch ihre Besonderheiten und ihre Eigenheiten. Für mich heißt das, ich muss mich hier beschränken. Ich möchte mich im Folgenden deshalb auf die ordentliche Gerichtsbarkeit konzentrieren. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum ordentliche Gerichtsbarkeit? Da gibt es genau 3 Gründe. Der letzte ist nicht so ganz ernst gemeint. Grund Nummer 1, ich komme aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Das führt zu Grund Nummer 2, nur hier bin ich Experte und als solchen haben Sie mich hier eingeladen. Und weil ich jetzt nirgendwo im Saal eine Kollegin oder einen Kollegen aus der deutschen Fachgerichtsbarkeit erspäht habe, traue ich mich auch, den 3. Grund zu nennen. Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist natürlich die wichtigste Gerichtsbarkeit. Ich bitte Sie aber alle, das meinen Kollegen aus der Fachgerichtsbarkeit nicht zu verraten. Ich habe es bereits gesagt, die ordentliche Gerichtsbarkeit befasst sich mit Strafverfahren auf der einen Seite und mit Zivilverfahren auf der anderen Seite. Fangen wir einfach mal mit dem Strafverfahren an. Vorweg vielleicht ein kurzer Blick auf den Instanzenzug im Strafrecht. Da gilt es zu unterscheiden. Bei kleinerer oder mittlerer Kriminalität, das sind Fälle, in denen nicht mehr als 4 Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten ist, da beginnen die Verfahren bei den Amtsgerichten. Berufungsgerichte in zweiter Instanz, das sind dort die Landgerichte. Und geht das Verfahren dann in die Revision, sind in dritter Instanz die Oberlandesgerichte zuständig, also nicht der Bundesgerichtshof. Okay. Man sagte mir, ich soll etwas langsamer reden wegen den Dolmetschern. Ich werde mich bemühen. Der Bundesgerichtshof ist bei kleinen und mittleren Straftaten also grundsätzlich außen vor. In Fällen schwerer Kriminalität, also dann, wenn bei Anklageerhebung mehr als 4 Jahre zu erwarten sind, da beginnen die Verfahren bei den Landgerichten. Eine Berufung gegen in erster Instanz ergangene Strafurteile der Landgerichte, die gibt es nicht. Vielmehr ist in zweiter Instanz gleich der Bundesgerichtshof zuständig als Revisionsgericht. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Berufungsgericht auf der einen Seite Berufungsinstanz, auf der anderen Seite Revisionsinstanz, was ist der Unterschied? Im Prinzip ganz einfach. Im Berufungsverfahren, da wird das angefochtene Urteil auch in tatsächlicher Hinsicht überprüft. Im Revisionsverfahren hingegen nur in rechtlicher Hinsicht. Und damit sind wir auch schon beim wichtigsten Punkt der Revision in Deutschland überhaupt. Das Revisionsverfahren dient allein der rechtlichen Überprüfung des angefochtenen Urteils. An die vom Landgericht verfahrensfehlerfrei getroffenen, festgestellten Tatsachen ist der Bundesgerichtshof dabei gebunden. Er hat dann nur noch zu prüfen, ob die vom Landgericht festgestellten Tatsachen die von ihm gezogenen rechtlichen Konsequenzen tragen. Ich will Ihnen vielleicht ein Beispiel sagen, das kommt nicht von mir, sondern von unserem früheren Präsidenten, der das immer wieder erzählt hat. Das Beispiel ist erfunden, aber ist einprägsam. Der Mord ohne Leiche. Stellen Sie sich einmal vor, die Ehefrau unseres Angeklagten ist verschwunden, nicht mehr da. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und dabei die Überzeugung gewonnen, die Frau wurde vom Angeklagten getötet und dann hat der Fall, sagen wir einmal, in Salzsäure aufgelöst. Die Staatsanwaltschaft hat den Angeklagten deshalb wegen Mordes angeklagt. Das Landgericht hat das Hauptverfahren eröffnet und ist nach einer umfangreichen und ordnungsgemäß durchgeführten Beweisaufnahme zur selben Überzeugung gelangt. Nämlich, der Angeklagte hat seine Ehefrau getötet und sie dann in Salzsäure aufgelöst. Es hat den Angeklagten deshalb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf immer noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit der Übersetzung geht. Er geht in die Revision und jetzt geschieht, fiktiver Fall, etwas Überraschendes. Wir haben Revisionshauptverhandlung, die Tür geht auf und wer kommt herein? Sie ahnen es vielleicht, die angeblich getötete Ehefrau. Und sie ruft laut, das ist alles ein Irrtum, ich bin gar nicht tot, ich habe nur eine Auszeit gebraucht und mich unter falschem Namen in Neuseeland aufgehalten. Was meinen Sie? Was müsste der Vorsitzende des Revisionsgerichts jetzt streng genommen tun? Ich verrate es Ihnen. Er müsste die quicklebendige Getötete aus dem Saal werfen, und zwar möglicherweise mit den Worten, seien Sie ruhig, Sie stören die Verhandlungen, im Übrigen sind Sie tot, dass Sie tot sind, hat das Landgericht verfahrensfehlerfrei festgestellt. So funktioniert die Revision in der Theorie. Sollten Sie jetzt erschrocken sein, ich kann Sie gleich wieder beruhigen. Diesen Fall gab es in der Realität noch nicht und unser vormaliger Präsident, selbst einer der führenden Strafrechtler in Deutschland, hat immer hinzugefügt, sollte es einen solchen Fall einmal wirklich geben, so seien Sie sich sicher, der Bundesgerichtshof würde einen Verfahrensfehler finden. Funktioniert es mit der Übersetzung jetzt? Trotzdem zeigt das Beispiel, entscheidend für den Erfolg einer Revision ist das Vorliegen eines Rechtsfehlers, auf den das angefochtene Urteil beruht. Liegt er vor, dann hilft es im Allgemeinen nicht, dass die Erwägungen des Tatgerichts ansonsten in der Sache überzeugend sind. Fehlt dagegen ein Rechtsfehler, hat die Revision keinen Erfolg. Und zwar auch dann nicht, wenn die Revisionsrichter in tatsächlicher Hinsicht Zweifel an den Feststellungen des Tatgerichts haben. Als Zwischenfragen, klappt es jetzt mit der Übersetzung? Ja, okay. Was aber ist ein Rechtsfehler? Ich habe es bereits angedeutet. Wir kennen zwei Arten von Rechtsfehlern. Verfahrensfehler und Fehler bei der Anwendung materiellen Rechts. Ein Verfahrensfehler liegt vor, wenn dem Tatrichter auf dem Weg zu seinen Feststellungen ein rechtlicher Fehler unterläuft. Klassische Fälle dafür sind beispielsweise das Übergehen oder die fehlerhafte Ablehnung eines Beweisantrags. Aber auch etwa dann, wenn das Gericht vergisst, dem Angeklagten das letzte Wort in der Hauptverhandlung einzuräumen, ist ein Verfahrensfehler gegeben. Denn das letzte Wort steht nach der deutschen Strafprozessordnung immer dem Angeklagten zu. Fehler bei der Anwendung materiellen Rechts liegen vor, wenn das Tatgericht aus den festgestellten Tatsachen die falschen rechtlichen Schlüsse gezogen hat. Ein fiktives, vielleicht auch dummes Beispiel. Das Landgericht stellt fest, der Angeklagte habe eine Katze getötet und verurteilt ihn deshalb wegen Mordes. Ein materiell-rechtlicher Fehler, denn Mord setzt nach dem gesetzlichen Tatbestand natürlich die Tötung eines Menschen voraus. Wichtig ist, nicht jeder vom Revisionsgericht gefundene Rechtsfehler führt zwingend zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Vielmehr muss das Urteil, also das vom Tatgericht gefundene Ergebnis, auf dem Rechtsfehler beruhen. Bei den sogenannten absoluten Revisionsgründen, die das Gesetz abschließend aufzählt, wird das unwiderleglich vermutet. Wenn etwa die Öffentlichkeit unzulässig von der Hauptverhandlung ausgeschlossen wird, führt dieser Verstoß, wenn gerügt, immer zur Aufhebung des Urteils. Außerhalb der absoluten Revisionsgründe muss das Beruhen konkret festgestellt werden. Die Hürden sind aber eher niedrig. Ein Urteil beruht nach ständiger Rechtsprechung immer schon dann auf dem Rechtsfehler, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Urteil im Ergebnis ohne den Rechtsfehler anders ausgefallen wäre. Noch ein letzter Punkt zur strafrechtlichen Revision. Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum überhaupt zwischen einem Verfahrensfehler einerseits und einem Fehler bei der Anwendung materiellen Rechts andererseits unterschieden wird. Das hat mit seinen Grund in § 344 der deutschen Strafprozessordnung. Danach muss der Revisionsführer die Revision begründen. Er muss die angeblichen Rechtsfehler dabei konkret rügen. Im Hinblick auf die Anwendung materiellen Rechts ist das denkbar einfach. Für die sogenannte Sachrüge genügt die Angabe, ich rüge die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts. Daraufhin überprüft das Revisionsgericht das Urteil umfassend auf materielle Rechtsfehler. Bei Verfahrensfehler ist dies deutlich schwieriger. Hier muss der Revisionsführer die Umstände, aus denen sich der angebliche Rechtsfehler ergibt, umfassend darlegen. Ein in der Praxis nicht immer leichtes Unterfangen. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Nach dem gesetzlichen Regelfall entscheidet das Revisionsgericht über die Revision nach einer mündlichen Verhandlung durch Urteil. Das Gesetz gibt ihm aber auch in bestimmten Fällen auch die Möglichkeit, ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss zu entscheiden. Praktisch hat sich dieser Ausnahmefall zum Regelfall entwickelt. Lassen wir das Strafverfahren hinter uns. Kommen wir zu dem Rechtsbereich, in dem ich mich bewege. Kommen wir zum Zivilverfahren. Auch hier ist die Revision im Gegensatz zur Berufung auf die Rechtsfehlerkontrolle beschränkt. Auch hier wird zwischen der Verletzung materiellen Rechts und der Verletzung von Verfahrensrecht unterschieden. Auch hier gibt es verschiedene Darlegungsanforderungen, je nachdem, ob ein materieller Rechtsfehler oder ein Verfahrensfehler gerügt wird. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zur Revision im Strafprozess. Schon der Instanzenzug ist im Zivilverfahren anders als im Strafprozess. Im Zivilverfahren unterscheiden wir hier grundsätzlich nach der Höhe des Streitwertes. Bei Streitwerten bis einschließlich 5.000 Euro ist in erster Instanz das Amtsgericht, in zweiter Instanz als Berufungsgericht das Landgericht zuständig. Die Revisionsinstanz, also die dritte Instanz, ist der Bundesgerichtshof. Das Oberlandesgericht wird hier also, wenn man so will, übersprungen. Liegt der Streitwert über 5.000 Euro, beginnt das Verfahren am Landgericht. Zweite Instanz, also Berufungsinstanz, sind die Oberlandesgerichte. Revisionsinstanz ist wieder der Bundesgerichtshof. Anders als im Strafverfahren ist im Zivilverfahren der Zugang zur Revision limitiert. Revision kann hier immer nur dann erhoben werden, wenn sie zuvor ausdrücklich zugelassen worden ist. Und die Zulassungsgründe sind eng. Zugelassen wird die Revision immer nur dann, wenn entweder erstens die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder zweitens die Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert oder drittens die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert. An den Zulassungsgründen können Sie erkennen, im Zivilverfahren dient die Revision nach der Grundidee des Gesetzgebers in erster Linie Allgemeininteressen. Die Klärung wichtiger Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts sind Gesichtspunkte, die für die Rechtsgemeinschaft als solche wichtig sind. Und auch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, also die Auflösung einer widersprüchlichen Rechtsprechung von Instanzgerichten, dient dem Interesse aller. Allerdings bekommt über den zuletzt genannten Zulassungsgrund auch die Einzelfallgerechtigkeit ein gewisses Gewicht. Hier können nämlich auch Fehler im Einzelfall zur Zulassung der Revision führen. Voraussetzung ist ein besonderes Gewicht des Rechtsfehlers. Allen voran geht es dabei um die Verletzung von Verfahrensgrundrechten. Macht eine Partei etwa geltend, sie sei vom Berufungsgericht in ihrem Grundrecht auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt worden und trifft dies zu, so führt dies zur Zulassung der Revision und im Weiteren natürlich auch zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Vielleicht eine letzte Frage. Wer entscheidet nun aber über die Frage, ob die Revision zugelassen wird? In erster Linie ist es das Berufungsgericht, also je nach Streitwert das Land- oder das Oberlandesgericht. Und zwar in seinem Urteil. Lässt das Berufungsgericht die Revision zu, ist der Bundesgerichtshof daran gebunden und muss das Revisionsverfahren durchführen. Anders sieht es aus, wenn das Berufungsgericht die Revision nicht zulässt. Dann hat die unterlegene Partei die Möglichkeit, gegen die Nichtzulassung der Revision Beschwerde einzulegen. Und darüber entscheiden dann wir beim Bundesgerichtshof. Voraussetzung für die Erhebung einer Nichtzulassungsbeschwerde ist allerdings, der Streitwert muss die magische Grenze von 20.000 Euro übersteigen. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, die Frage, ob der Gesetzgeber diese Streitwertgrenze abschaffen, senken oder anheben soll, sie ist die wohl rechtspolitisch umstrittenste Frage des Revisionsrechts überhaupt. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Über die Streitwertgrenze für die Zulassungsbeschwerde kann der Zugang zum Bundesgerichtshof und damit seine Belastung am effektivsten gesteuert werden. Ein Blick auf die Uhr sagt,
you have just 5 minutes.
5 minutes left?
Yes.
Okay. Deshalb noch ein neues Thema, vielleicht in aller Kürze. Gibt es eigentlich Rechtsbehelfe gegen Revisionsentscheidungen des Bundesgerichtshofs? Gibt es Rechtsbehelfe gegen Revisionsentscheidungen des Bundesgerichtshofs? Ja. Also sozusagen die Revision gegen die Revision. Grundsätzlich nein. Der Bundesgerichtshof ist die letzte Instanz. Seine Entscheidungen werden sofort rechtskräftig. Was wir entscheiden, das gilt. Allerdings gilt auch hier kein Grundsatz ohne Ausnahme. Gegen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs gibt es außerordentliche Rechtsbehelfe. Meint etwa eine Partei, der Bundesgerichtshof habe sie bei seiner Entscheidung in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, so kann sie eine sogenannte Gehörsrüge erheben. Über sie entscheidet der Senat des Bundesgerichtshofs, von dem die Ursprungsentscheidung stammt, gibt er ihr statt, was allerdings selten vorkommt, so führt er das ursprüngliche Verfahren fort. Das Verfahren wird in die Lage vor Schluss der mündlichen Verhandlung zurückversetzt. Ist eine Partei davon überzeugt, dass das Urteil des Bundesgerichtshofs sie in ihren Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt, so kann sie sich mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht wenden. Denn die Verfassungsbeschwerde ist gegen alle Akte der staatlichen Gewalt statthaft und auch ein Gerichtsurteil ist ein Akt staatlicher Gewalt. Wichtig allerdings, das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz. Es prüft allein, ob das betreffende Urteil gegen spezifisches Verfassungsrecht verstößt. Tut es das nicht, wird die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen, und zwar auch dann, wenn unser Urteil, was natürlich niemals vorkommt, einfach rechtlich falsch ist. Schließlich sollte in diesem Zusammenhang auch ein kurzer Blick auf die supranationale Ebene nicht fehlen. Mancher Beschwerdeführer wendet sich nach erfolgloser Revision und ebenso erfolgloser Verfassungsbeschwerde auch noch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Gibt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Beschwerde statt und stellt er eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention fest, dann gilt dies im nationalen Recht als Wiederaufnahmegrund. Das nationale Verfahren ist in diesem Fall auf Klage bzw. Antrag der verletzten Partei also wieder aufzurollen. Jetzt noch ganz kurz, eine Minute. Ist finished. Dann ein kurzer Hinweis noch. Der Kollege, Herr Rechtsanwalt Kuri, wird sich nachher mit dem Wiederaufnahmeverfahren befassen, das hier auch noch eine Rolle spielt. Ich habe Ihnen vorher einen Fall genannt mit dem Mord ohne Leiche, dass Sie nicht mit den falschen Schlüsseln hier rausziehen. Wenn so etwas vorkommt, nachdem jemand rechtskräftig verurteilt wurde, dann wäre das ein Fall des Wiederaufnahmeverfahrens. Der Herr Kuri würde mehr dazu sagen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es mit der Übersetzung jetzt, dass ich nicht zu schnell war. Und freue mich auf die Diskussion.